Geliebte Freunde, heute ist der 8. Juli 26. Ich darf in Israel sein, an verschiedenen Orten überwiegend chassidischer Provenienz wirken. Und ich habe mit Michael Pinchas Eliyahu weiterhin ein Thema ausgesucht, nämlich Genesis 32. Wir haben sehr viel schon gesprochen über Jakob in Genesis 28. Und wir haben heute wieder ein großes Kapitel, das er mit Fragen besetzt hat, zum Thema Jakob, so wie er im Hebräischen heißt, der Fersenhalter, kämpft mit Gott in der Nacht. Am Jabbok. Jakob kämpft mit Gott in der Nacht am Jabbok, um sich zu emanzipieren aus seiner Vergangenheit und sich durchzukämpfen, sich durchzuringen, sich durchzuerringen in die neue Partnerschaft mit Gott. Ich bin so dankbar, dass Michael Pinchas Eliyahu, der übrigens mit mir ein gemeinsames Tonarchiv erstellt hat, wenn Sie das noch nicht besucht haben, bitte, bitte gehen Sie in ein Tonarchiv, Yuval Lapide, mit all meinen gesammelten Vorträgen haben wir beide entwickelt, hat viel gekostet, hat viel Freude entwickelt und wird viel Freude entwickeln bei Ihnen. Gehen Sie hinein, damit Sie auch diesen Vortrag, meine gesammelten Interviews und Vorträge der letzten 15 Jahre hören können. Mit Pinchas Eliyahu Deck, er heißt ursprünglich Michael Deck und ich durfte ihn reich anreichern mit dem Namen Pinchas Eliyahu. Spannende Interviews, alle schön geordnet, sodass Sie dort systematisch nach dem suchen können. Und auch dieser Vortrag wird dort eingebunden werden. Heute wollen wir, wie gesagt, fortsetzen. Unser Thema heißt nach wie vor: Christen lesen eine ungebrochen verfälschte Bibelübersetzung, ein Jude korrigiert sie. Heute Teil 11. Wir werden das fortsetzen. Es gibt so viele Themen, wie es Worte in der Bibel gibt, die wir korrigieren dürfen und in der Tiefe verstehen dürfen. Und ich habe mit Michael Pinchas vereinbart, ich mache das monologisch, damit wir nicht zeitliche Koordination immer neu erringen müssen. Er ist sehr beschäftigt, ich bin sehr beschäftigt, meine Freunde sind sehr beschäftigt. Ich habe den Text gründlich vorbereitet. Sie können ihn bitte, bitte aufschlagen vor sich. Vorzugsweise Martin Buber, auch die Bibel in gerechter Sprache, mit alternativen Übersetzungen, Genesis 32, Jakob emanzipiert sich endgültig von seiner Familie, von seinem Konflikt mit seinem Vater und seinem Bruder und geht nach Haran, Mesopotamien, heutige Südtürkei, um dort ein großer Israel-Mann zu werden. Darüber wollen wir heute tiefenpsychologisch und traumatologisch sprechen. Ich habe Michaels Fragen vor mir und ich werde auf sie eingehen, gründlicherweise, und meine Gedanken dazu bringen. 32,4, weil ich schlach Jakob mal Achim lefanav el Esav Achim Arzas Irs de Edom. Zuvor fragt mich Michael, warum Jakob, der Fersenhalter, der noch nicht emanzipierte Mann, Jakob heißt der Fersenhalter, Machanaim, mein Ort sieht, der Doppellager heißt. Fragt er zurecht, das ist vorher genannt im Kapitel 32, vor dem großen Kampf in den Versen 1 bis 3. Und die Antwort lautet, weil er noch in der Zweiheit, in der inneren Dualität steckt, Jakob, der Fersenhalter. Er ist ein typisches Muttersöhnchen, was ich auch war übrigens. Der Sohn von Ruth Lapide und Pinchas Lapide war sehr lange muttergebunden. Das habe ich Ihnen schon mal anvertraut. Ich war der einzige Sohn meiner Eltern und war fixiert auf meine Mutter. Meine Mutter wollte immer, dass ich ihr nachfolge und dass ich eine Kopie ihrer Identität werde. Heute habe ich viel von ihr wahrgenommen und eingenommen, aber ich bin heute eindeutig sehr stark auf der Seite meines großen Vaters. Beide sind im Himmel und freuen sich darüber, dass ich mich ebenfalls durchgerungen habe, ein eigener Mann, ein Israelit zu werden, der die Eltern würdigt, aber seinen eigenen Weg geht mit Feuer und eigenem Enthusiasmus hier im Lande der Väter und Mütter, wo ich sehr dienen darf. Wie gesagt, Machanaim, er sieht ein Doppellager, weil er in der Doppeltheit steckt. Er steckt einerseits noch in der Versklavung, möchte ich sagen, seiner Mutter und seinem Vater gegenüber, in der Hörigkeit der Mutter gegenüber, andererseits in dem Bedürfnis, ein eigenständiger Mann zu werden, in dem Verlangen, sich zu emanzipieren und der dritte Stammvater zu werden, nach Abraham und Yitzhak. Er steckt in der Dualität zwischen Esav und sich selbst. Er ist ständig hin und her gerissen, ein eigener Mann zu sein, aber zugleich der Bruder seines schwierigen Mitstreiters Esav, der das Gegenteil von ihm ist, der ja in unserem Kapitel erwähnt werden wird. Esav ist der Haarige, der Brennende, genaue Antityp zu ihm. Geht mit Frauen jede Nacht ins Bett, geht mit Heidinnen ins Bett, liebt Gott nur marginal und er ist der Mann, der Gott sehr liebt. Er hat eine weitere Machanaim-Konstellation, nämlich die Dualität zwischen Praxis und Theorie. Er ist ein Ishtamim, wie in der Bibel genannt wird. Ein Mann, der inneren Zurückgezogenheit, der Ganzheit, der Makellosigkeit, der den ganzen Tag gern studieren möchte, was ich auch früher wollte, bevor ich mich emanzipieren durfte. Im Gegensatz zu Esav, der ein Mann des Feldes ist, wie die Bibel nennt, der gern Jagd und Wildbret erliegt und zubereitet. Und diese Dualität überwindet er nicht. Esav verkörpert ihm das Außenleben und er, Jakob, verkörpert Esav das Innenleben. Und er wird lernen müssen, nun in Haran, in 20 Jahren Trennung von seinen Eltern, dass beides zu harmonisieren ist. nämlich das Innenleben und das Außenleben. Wir sind mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität gestellt und mit unserem Himmel, himmelwärts gebunden, wie der Chassidismus sagt. Wir haben zwei Beine, damit wir mit zwei Beinen und zwei Händen und zwei Augen die Realität wahrnehmen und die Realität angehen, aber nur einen Kopf mit einem Gehirn, das mit Gott in Verbindung steht, und mit einem Herzen, das mit Gott in Verbindung steht. Das ist das Herz, das große Kompositum ist nicht sichtbar, aber es ist ein großes Gebilde. Hingegen haben wir ein Gebilde von zwei Beinen und zwei Füßen und zwei Händen und zwei Augen und zwei Ohren, über die Dualität übrigens, die zu einer Unität wird. Unser Körper sagt uns sehr viel aus über unsere Bestimmung auf Erden. Das heißt, wir müssen die Realität angehen, anpacken und zugleich viel beten und viel denken mit dem einen Herzen und dem einen Hirn. Jakob muss das noch lernen. Er ist noch in Machanaim, er ist in zwei Lagern, hat Lust auf Praxis, hat sie aber nicht gelernt, weil seine Mutter ihm das alles erspart. Auch mit dem vertauschten Segen, den wir letztes Mal kurz besprochen haben, indem sie ihn manipuliert und diskreditiert und ihn dazu zwingt, du musst das tun, was ich dir sage. Und Jakob merkt, ich möchte aber selbstständig entscheiden, was ich mache. Ich möchte nicht nur von dir gegängelt werden, Frau Mutter. Was ich auch kenne von meiner Mutter, die es natürlich gut meinte, aber mich sehr lange sehr unemanzipiert ließ. Und zugleich wie Rebekka, Rivka, die Mutter Jakobs, das Beste tat, unbeabsichtigt, um mich in die Emanzipation zu treiben, die ich jetzt in Israel auf Höchstform erleben darf, als Arzt und als großer Seelsorger, der logotherapeutisch intensiv hier arbeiten darf. Kurzum, Michaels Frage ist damit beantwortet, er ist noch gespalten und diese Spaltung wird noch stärker werden, bevor er sich endgültig zu Israel, darum die Umbenennung, durchringen darf. Abraham wurde auch umbenannt, sein Großvater, von Avram, mein Vater ist erhaben, zu Abraham. Vater vieler Völker, auch er hat eine Umbenennung bekommen. Yitzhak war von Anfang an schon das makellose, hingebungsvolle Wesen Gott gegenüber. Und Jakob wird ebenfalls umbenannt, aber aufgrund eines Kampfes in der Nacht am Jabok, den wir heute besprechen werden. Übrigens, die beiden Namen Jabok und Jakob sind sehr gewollt ähnlich gelagert, weil Jabok bedeutet die Staubstätte und Jakob bedeutet der Fersenhalter, das heißt, das Staubige, das Irdische, das ihm nun anhaftet in Kapitel 32 und in den späteren, muss sein, denn er muss die Praxis unter seinen Füßen spüren und am Jabok zum Jakob werden. Am Jabok zum Jakob werden, am Grenzbereich zwischen Mesopotamien, Haran und Israel. Er muss am Jabok den Staub unter seinen Füßen spüren, darum das Wort Jabok, Avak, Aleph, Bet, Kuf. Da steckt in Jabok und Jakob. Jakob muss die Fersenhaltermentalität, die zurückhaltende Mentalität loslassen, damit er nach vorne prescht und ein großer, stattlicher Mann wird, der dritte Stammvater des jüdischen Volkes wird. Kurzum, Vers 4, er sendet Gesandte, Boten, sagt Jan Martin Buber, vor seinem Antlitz, das Wort Antlitz wird uns in diesem Kapitel kolossal beschäftigen, vor seinem Antlitz zu Esau, er will sich mit ihm versöhnen, Esau, dem Haarigen, dem Kämpferischen, seinem Bruder, es wird deutlich benannt, es ist sein Bruder, die Marginalie Bruder ist nicht Marginalie, wie sie scheinbar klingt, denn sie bedeutet wirklich, er hat Sehnsucht nach seinem Bruder, aber auf erneuerter Ebene, ohne Hass und ohne Kämpfe. In das Land Seir, Seir ist das Land der Edomiter, das ist die heutige Halbinsel Sinai, das Land, das ihm zugesprochen wurde, nachdem er sich von Jakob trennte. Und Edom, zugleich Edom. Edom bedeutet das Rotland, darum empfehle ich ihn als Alternative zu übersetzen. Jakob, der Fersenhalter, sandte Gesandten vor seinem Antlitz, nicht vor sich, einfach vor seinem Antlitz, 32,4, zu Esav, dem Haarigen, seinem Bruder, mit 10 Ausrufezeichen, in das Land Seir, das haarige Land, das kämpferische Land, auf dem Feld des Edomiters, des Roten, des Kämpfers. Zwei Seelen wohnen auch in seiner Brust. Er muss beide befrieden, er muss den Esav in sich integrieren, er gehört zu ihm. Den Kämpfer, der er selbst nun wird, der muss integriert werden, neben dem Denker und Fühler. Und dann heißt es weiter in 5, Kottomun spricht zu meinem Herrn. Er ist sehr demütig gegenüber dem Esav, er möchte sich klein machen. Er sagt, sprich zu meinem Gebieter Esav. So hat dein Knecht, er macht sich als Knecht dem Esav gegenüber, ist in einer übermäßigen Demut ihm gegenüber. So hat dein Knecht, der Fersenhalter, mit Laban gelebt. Mit Laban, das ist sein Onkel, der ihn ja betrogen hat 20 Jahre lang. Er hat bei ihm gelebt und er hat nun verzögert diesen Aufenthalt bis jetzt. Satz 5 wohnt eine Tiefe innen, die folgenden Inhalt hat. Er war bei Laban. Laban ist der Weiße, der Getünchte, der nach außen vorgibt, ich habe eine weiße Weste, bin innerlich aber schwarz, ein schwarzes Schaf, schwarz wie Pech, ein falscher Hund, der ihn betrogen hat 20 Jahre, was aber für ihn wichtig war, denn er musste dadurch die Praxis des Lebens lernen. Können Sie ja lesen in den Kapiteln 28, 32 Genesis. Und er war bei ihm, er sagt bewusst, Gardi, ich habe bei ihm geweilt, ich präferiere die Übersetzung, ich habe bei ihm geweilt, bis jetzt und habe mich verzögert bis jetzt, weil Gott bestimmt hat, dass ich 20 Jahre hart an meiner Emanzipation, Emanzipation ist Latein und bedeutet ex manus, aus der Hand meiner Mutter, aus der dirigierenden Hand meiner Mutter befreie. Und Va'achar, jetzt will ich ein schönes Wort beschenken. Er sagt in Vers 5, und ich habe verzögert bis jetzt. Das Wort Achar kann man auch als Acher lesen, lieber Michael, der du das brillant protokollieren wirst. Michael ist ein Computergenie ohne Gleichen, ohne den ich mein Tonarchiv niemals gebaut hätte. Bitte gehen Sie hinein und schauen Sie tausend andere Sendungen auch an, im Tonarchiv Yuval Lapid im Internet. Und er wird daraus ein Protokoll machen, das sich gewaschen und geläutert hat, so brillant ist dieser Computermann. Dafür bin ich so unendlich dankbar. Und das Wort war Echar, das drittletzte Wort im hebräischen Satz 5, heißt nicht nur, und ich habe verzögert bis jetzt, sondern ich bin ein anderer geworden bis jetzt. Das ist die Tiefe, die ich Ihnen schenke. Das wissen christliche Übersetzer nicht, weil sie einfach mechanisch, lexikalisch übersetzen. Und weshalb ich ja die Sendung mit Ihnen mache, mit Herzblut, das überschäumt. Nämlich war Echar, er sagt hier, war Echar, ad ata. Wörtlich heißt es, und ich habe verzögert, verspätet bis jetzt. Tiefenpsychologisch gesprochen heißt, ich habe einen anderen gebildet. Ich bin ein anderer geworden. Ich anderte. Schauen Sie, wie ich sprachlich arbeiten darf. Und ich anderte bis jetzt. Denn verzögern bedeutet reifen. Ich durfte 20 Jahre, die ich mir nicht ausgesucht habe, sagt der werdende Stammvater Israel, der Streiter Gottes, hier bei Lavan, dem weißgetünchten, dem falschen Hund kämpfen, richtig handfest kämpfen, nicht nur beten den ganzen Tag. Und ich anderte, Michael, für dein Protokoll, ich anderte bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt habe ich hier ausgeharrt, bis Gott mir sagte in 31 Ende Kapitel, geh zurück in deine Heimat, wie ich auch. Nach 50 Jahren Exil darf ich zurückgehen in meine Heimat Israel. Und ich anderte, ist das nicht eine schöne Übersetzung von mir? Meisterhaft in deutscher Sprache wiedergegeben, Michael. Und ich anderte bis jetzt. Ich bin jetzt ein anderer geworden, jeden Tag anders geworden. Durch den Hund Laban, den Onkel, Bruder von Rebekka, Rivka. Und das hat mir zum Wachstum gereicht. Und er sagt weiter in 6, ich übersetze sofort, ich habe einen Ochsen und einen Esel und Kleinvieh bekommen und ich habe einen Sklaven und eine Magd bekommen, ich habe alles bekommen und ich schicke dir alles, weil ich schlechter, Schickung, Sendung, ich sende dir alles in meinem Herrn, er ist wieder bei dem Thema meinem Herrn, um, und jetzt kommt es wieder, das Thema, um zu finden Gunst in deinen Augen. Es geht um das Thema Ansehen, das wird der rote Faden unseres Themas sein, liebe Freunde und Freundinnen von Micha Pinchas Eliyahu, dem Eiferer und dem Eiferer Juwal. Er will in den Augen endlich Augenblick bekommen, weil er sich nie getraut hat, ihm in die Augen zu schauen. Der andere hat es nicht gewollt und er hat es auch nicht gewollt und jetzt kommt es zum Augenblick, zum befreienden Augenblick. Und er unternimmt alles Materielle, schickt ihm alles, wo rauf, in, wie wir sehen werden, der Bruder Esav gar keinen Wert legt. Und er möchte ja auch diesen Augenblick genießen, erleben, endlich dem Bruder ins Herz zu schauen und ihn zu integrieren. Esav muss den Demütigen integrieren und Jakob muss den Wilden integrieren. Beide Anteile gehören zu uns. Laut Carl Gustav Jung müssen wir alles integrieren, was in uns der Integration harrt. 7 steht, weil Yeshuvu, die Gesandten, Gesandten hat immer die Konnotation auch von Engel, wir sind alle Engel füreinander, Boten. Die Boten kamen zurück zu Jakob, dem Fersenhalter, mit den Worten, wir kamen zu deinem Bruder, zu Esau, wir haben ihn gefunden, im Lande der Edomiter, in der Halbinsel Sinai, und er kommt tatsächlich dir entgegen, wörtlich heißt Likratra, um dir zuzurufen. Likratra heißt nicht einfach nur primitiv entgegen, rein technisch. Formal gesehen ist das richtig, aber in der Inhaltlichkeit heißt es, er kommt dir zu rufen, er will dir etwas zurufen beim Entgegenkommen, und er hat 400 Menschen mit sich. 400, wissen Sie alle, ist immer die Zahl der Materialität, die vier Himmelsrichtungen und die vier Gemüte. Er ist voller Materialität, was nicht heißt, dass er kämpfen will. Es steht nur aus in Vers 7, er kommt mit 400 Mann, denn er will ihm zeigen, wie groß er geworden ist. Es steht nicht da 400 Kämpfer, sondern 400 Ich, Männer mit ihm. Er will ihm zeigen, auch ich sehne mich danach, dir zuzurufen, dass ich dein Bruder bin. Jetzt kommt die Überreaktion, das Trauma von Jakob, er kriegt eine Panik. Es steht deutlich dabei, Jakob, und es ängstigte Jakob sehr. Und es wurde ihm eng, Angustia, Angst heißt immer enge. Es wurde ihm kolossal enge. Und was macht er? Es steht deutlich, weil Jachatz, er spaltet. Er spaltet das Volk, das mit ihm war, das Vieh, das Kleinvieh, das Großvieh und in zwei Machanot, wieder in die zwei Lager, nachdem Michael vorhin fragte, Anfang 34. Er ist wieder in der Spaltung, denn jemand, der gespalten ist innerlich zwischen Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit und Liebe und Hass, spaltet. Er spaltet sofort das Volk, weil er Angst hat. Die innere Spaltung, psychologisch gesprochen aus meiner Expertise als Arzt, zeigt sich im Äußeren. Er spaltet sofort das Volk, er will Trennungen haben. Natürlich, um sich zu schützen vor den potenziellen Angriffen, aber es zeugt von seiner inneren Spaltung. Wenn er sicher wäre, was ja letztlich passieren wird, dass Esav ihn gar nicht töten will, sondern nur ihm imponieren will, so wie Jakob Esav imponieren will mit dem vielen Vieh. Sie wollen einander imponieren, aber wissen gar nicht, wie der andere fühlt. Sie machen ein Riesenszenario, wie im Theater in Magdeburg oder hier bei mir in Jerusalem, ohne zu spüren, was will der andere überhaupt? Was will denn der andere? Der will doch gar kein Theater, der will gar nicht essen, trinken und tanzen. Der will dem anderen in die Augen schauen, Lefanav. Beide sind noch so verängstigt, traumatisiert. Deutschland im Trauma. Hallo, Israel im Trauma. Wir stecken alle in tiefem Holocaust-Traumata noch. Und in Traumata von Corona und von Ausländern, die uns angeblich alle töten wollen. Und Türkei, altes Affentheater, das wir ja kennen, durch die verrückten Medien. Wir sind hochtraumatisiert, die ganze Welt. Und die beiden sind natürlich traumatisiert, aber exzessiv und machen ein Theater, und spalten sich gegenseitig, anstatt zuzulassen, dass sie sich begegnen und umarmen wollen, was ja dann passieren wird. Vers 9, und Jakob spricht nun mit sich und sagt, wenn Esav kommt in mein Lager, in das eine Lager, und er schlägt alles kurz und klein, dann gibt es ein anderes Lager, das zum Rest übrig bleiben wird. Das heißt, er ist völlig im Trauma. Ich sage Ihnen das als Traumatologe, der Mann ist im Trauma. Spricht mit sich natürlich, die Tora zeigt das, er braucht diese Befreiung, aber er ist völlig in der Spaltung. Ich möchte sogar sagen, in der Zerrissenheit. Machane, er sagt, das eine Lager wird er vernichten und dann gibt es noch ein anderes Lager. Das sind die berühmten goethischen zwei Seelen, wohnen auch in meiner Brust, Michael. Er ist in der tiefen Zerrissenheit, um Gottes Willen, er kann den Esav gar nicht wahrnehmen, wie er ist. Er nimmt ihn nicht wahr, er nimmt ihn falsch. Es ist keine Wahrnehmung, eine Falschnehmung. Das Ganze wird sich überhaupt nicht bewahrheiten. Im Hebräischen sagt man, Lodubim velo yar, ein Sprichwort aus dem Leben von Elisha. Weder Bären noch Wald, aus einer Szene aus dem Leben Elishas, in dem er Bären und Wälder sah, die gar nicht existierten. Es ist hinten und vorne nicht wahr. Luftschlösser! Anstatt sich wirklich zu konfrontieren mit demjenigen, der mir bevorsteht, und mit Gottvertrauen auf ihn zuzugehen, macht Jakob, der Fersenhalter, der noch in der Ferse steckt, ein Theater, ein traumatologisches, krankes Theater, das wirklich abstoßend ist. Aber die Bibel sagt uns, lernen wir davon. Lernen wir davon, nicht so zu werden wie er. Nicht so zu werden. Die biblischen Geschichten, liebe Freunde, haben oft den Gedanken, nicht so zu sein wie die Menschen. Damit ich lerne, das muss ich nicht mehr machen, was er damals tat. Das große Gebet ist sehr bewegend in Vers 10. Jakob spricht, der Gott meines Vaters Abraham, der Gott meines Vaters Yitzhak, der Gott, der mir sagte, geh zurück, Rückkehr in das Land deiner Väter, wie ich auch. Ich werde mit dir Gutes tun, ich werde dir Guten, Veitiva imcha, Ende von 10. Du Gott, und jetzt sagt er etwas sehr Demütiges, er ist voller Demut und Angst zugleich. Ich bin klein geworden, ich bin gekleint von allen guten Taten und der Wahrheit, die du mir angetan hast, deinem Knecht, jetzt bekennt er sich als Knecht Gottes, denn ich bin mit einem Stecken seinerzeit vor 20 Jahren über den Jordan geschritten, von Beersheba und Bethel, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Merken Sie, wie er das deutlich ausspricht, er ist immer noch in der Spaltung. In Vers 11, Ata hayiti lishnei machanot, jetzt bin ich zu zwei Lagern. Das nennt man ein Psychogramm. Er spricht deutlich seine Ängste aus. Das ist ein echtes psychologisches Bekenntnis eines tief traumatisierten Mannes. Das ist ein tiefes psychologisches Bekenntnis eines Mannes, der 20 Jahre seinen Bruder nicht gesehen hat und ihn immer noch nicht in sich integriert hat. Und darum spricht er Michael fürs Protokoll, für dein brillantes Protokoll aus. Und jetzt bin ich in zwei Lagern. Es sind zwei Seelen zerrissen. Das ist das Bekenntnis. Es geht nicht primär um die zwei Lager, die er aufbaut mit Frauen und Kindern. Sondern er spricht da eine tiefe, nackte Wahrheit aus. Und jetzt bin ich zu zwei Lagern, jetzt bin ich immer noch in der Dualität, sagt er. So deute ich das als Fachmann. Und die Bibel will es so gedeutet wissen. Und jetzt bin ich zu zwei Lagern, ich bin immer noch gerissen, zerrissen und ich muss eine Eins werden. Und darum der Kampf, der bald passieren wird. 12. Er schreit zu Gott, rette mich bitte, bitte, sagt er, aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. Er bekennt ihn ja als Bruder. Bruder ist wichtig, wir wissen alle, dass er sein Bruder ist, aber er bekennt es. Es ist wichtig auszusprechen, Miyad Achi, aus der Hand meines Bruders. Ich weiß, dass er mein Bruder ist. Und dennoch zittere ich wie eine Zitterpappel. Kia, denn ich habe Angst, falls er kommt und mich und die Söhne kaputt schlägt. Obwohl er das gar nicht vorhat. Der Mann steckt in seiner Angustia. Die Bibel zeigt das. Angustia ist Angst, Enge. Und er schreit zu Gott, rette mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sein wahrer Feind ist die Angst, nicht der Esau. Schreiben Sie bitte auf, die größten Feinde in unserem Leben sind die Ängste bezüglich potenzieller und realer Feinde. Viele Menschen sind aus meiner Praxis gesprochen eher durch an ihren Ängsten gestorben, als in ihren Feinden, die ihre Ängste suggerieren. Notieren Sie das. Die Angst macht ihn meschugge. Er weiß nicht, was er tun soll vor Angst. Esau will ihn gar nicht töten, ihm irgendwas abschneiden. Gegenteil, Er will mit den 400 Mann, die die Totalität in der Numerologie der Kabbala bezeugen, begegnen, anschauen, begegnen in der Dualität des Wortes. Auch harte Worte aussprechen, aber letztlich ihn umarmen und streicheln. Was passieren wird? 13. Und du hast gesagt deinem Bruder, ich habe Gutes mit dir, verspricht er nachher hin zu Gott. Ich will Gutes mit dir tun und ich werde deinen Samen so reichhaltig machen wie das Meer, das nicht gezählt werden wird. Er erinnert sich an die Versprechungen Gottes und spricht sie aus, was wichtig ist für ihn. Er beruhigt sich selbst, er macht Autotherapie. Autotherapie bedeutet nicht Therapie im Auto, sondern Selbsttherapie. Das Auto heißt deshalb Auto, weil es selbst fährt, ohne dass der Mensch fahren muss. Es fährt selbst durch Knopfdruck. Und diese Autotherapie befreit ihn von der Panik, in der er steckt, die völlig unnötig ist. Denn er ist auf Plan das Gegenteil. Er will ihn ja auch küssen und streicheln. Er will ihn gar nicht bekämpfen. Aber noch steckt er in dieser Spaltung. 14. Und er bleibt in der Nacht dort vor lauter Angst. Die Nacht ist immer die Zeit des Wandels, laut Carl Gustav Jung. Er wandelt sich und wird verwandelt. Und er nimmt alles, was in seine Hand kommt. Er greift nach irgendetwas. Er wird nun händisch. Er greift zu. Er wird aktiv. Er ist nicht mehr Muttersöhnchen, für den die Mutter alles tun muss. Er greift nach einer Darnahrung, wie Buber sagt. Für seinen Bruder zum dritten Mal das Wort Bruder. Das steht nicht nur für den Esav, sondern für seinen Bruder. Er will Brüderlichkeit, Verbrüderung endlich leben. Und ist nur im Äußeren natürlich, weil es seine Mentalität ist. Ein anderer Mensch würde sagen, wie kann ich sein Herz erreichen, wenn ich mich, Gott bewahre, mit Michael überwerfe, meinem Busenfreund. Dann werde ich nicht überlegen, wie kann ich ihm 10.000 Euro schicken oder die teuersten Hosen von Dior, sondern werde ich überlegen, wie finde ich Worte, um das Herz von Michael zu versöhnen. Das macht er auch mit Sicherheit, wenn wir ein Zerwürfnis haben. Dann schicke ich ihm doch nicht 10.000 Euro Klamotten nach Magdeburg. Das ist doch völlig unnötig. Wenn Menschen sich überworfen haben und Esau und Savoni haben sich ja überworfen wegen des sogenannten gestohlenen Segens, dann kommt es doch darauf an, die Worte auszusprechen. Denn aufgrund von Worten sind sie ja entzweit vor 20 Jahren, weil die Worte nicht ausgesprochen wurden. Die Brüderlichkeit war nicht da. Da nützen doch keine Kamele und Schafe. Kamele und Schafe sind doch nicht das ursächliche Problem. Und jetzt fängt er an, weiter in die Tiere zu gehen, weil er nur in der tierhaften Mentalität ist. Er gibt ihm jetzt, die Zahlen sind interessant, 200 Ziegen, und Böcke 20, die Zahlen sind wichtig, und Mutterschafe und noch mehr Kamele. Die Zahlen ergeben zusammen übrigens 580, habe ich nachgezählt bei einem Rabbiner. Und 580 gibt als Quersumme die Zahl 13, das ist wichtig dabei. Die Quersumme dieser Zahlen in 10, in 15 und 16, Michael liebt die Numerologie wie ich, wir sind heiß erpicht darauf, das zu lernen, 580 gegenüber 400. Esav kommt mit der 400, mit der Kraft der reinen Materialität, die vier Himmelsrichtungen, und will ihm zeigen, schau, was für ein großer Mann ich bin. Er will ihn gar nicht töten, er will nur sagen, ich habe 400 Mann, ich habe ganz viel Potenz. Schau mal, wer mir zur Seite steht. Jakob will mit der Materialität, die ihm gegeben wurde, das ist ein positiver Zug, er hat ja viel von Lavan bekommen, Lavan, der Weißgetünchte, und möchte ihm imponieren, schau, ich gebe dir alles, ich brauche das gar nicht, was ich hier bekommen habe. Darum zählt er, und die Zahlen sind so bedeutend, die Zweiheit ist hier wichtig, und die Drei ist wichtig und die 4 ist wichtig und die 1. Er ringt darum, aus der 2 in die 3 und aus der 3 in die 1 zu kommen. Das ist die Bedeutung der Zahlen in 15, 16. Er will aus der Zweiheit in die Einheit kommen und in die Dreiheit, damit aus der Dreiheit eine Transformation wird. Das ist die Symbolik der Zahlen. Ich kann nicht mehr in dieser Spannung leben. Ich will aus der 2 herauskommen. Er steckt natürlich auch in der Materialität, aber er will geben. Esav will nicht geben, Esav will zeigen, auch in der Materialität, aber sein Pluspunkt ist, er nimmt den Reichtum, den er von Gott bekommen hat, und will damit zeigen, schau her, den gebe ich dir gerne ab, ich brauche das nicht. Damals warst du grün vor Neid, dass ich den Segen meines Vaters bekommen habe, mit viel Materialität, aber ich brauche das gar nicht, ich gebe dir all die Tiere, die du hast. Damit das Tierische, seelisch gesprochen, dem Seelischen dient. Ich gebe dir all die Tiere, die ich hier bekommen habe, weil ich darauf verzichten kann. Ich suche nach Verbundenheit. Die kann er zwar nicht artikulieren, weil er das noch nicht gelernt hat, aber er ringt darum, darum wird er gleich mit Gott ringen. Er kann es noch nicht ausdrücken. Im Grunde müssen sich zwei solche Menschen mal nackt in die Augen schauen und sie sagen, ich liebe dich und wir gehören zusammen, weil wir im gleichen Bauch aufgewachsen sind. Das muss ausgesprochen werden. Das können sie noch nicht. Also gehen sie den Umweg, besonders Jakob, der noch Fersenhalter über die Materialität, und er gibt ihm alles, was er hat, 580 an der Zahl, Quersumme 13. Und 13 entspricht dem Juden, und wissen Sie aus meiner numerologischen Sendung mit Michael Petras Eliyahu, entspricht den Worten Avi, mein Vater, Ahava, insbesondere Avi, Ahava. Und das sind die beiden zentralen Worte, Avi, Ahava, die beiden großen Worten. Mein Vater und die Liebe. Und das heißt, es geht hier um die Liebe Gottes, Ahava, Avi. Er will die Liebe Gottes, Ahava, und Echad, natürlich die Einheit Gottes. Ahava hat einen Zahlenwert von 13, Echad, die Einheit Gottes, hat den Zahlenwert von 13, und Avi, Wie mein Vater war die Liebe und er hat die Einheit. Er ringt um die Einheit des liebenden Vaters. Schreiben Sie das auf. Das steckt in den 580 Tieren, Quersumme 13. 13 ist die Zahl der Symbole Gottes und die Zahl von Liebe, die Liebe, die Einheit des meinen Vaters. Darum ringt er in der Symbolik der 580 Tiere. 17. Und er gibt in den Händen seiner Diener noch eine Herde und noch eine Erde. Und jetzt kommt etwas wichtig und er sagt seinen Knechten, geht vor seinen Augen zwischen ihm und vor seinem Antlitz, wie das Antlitz, und lasst einen Geist, einen Abstand zwischen einer Herde und der anderen. Das Wort Lefanav ist wieder so wichtig. Es geht nicht einfach vor ihm, 17, sondern geht vor seinem Antlitz. Er ringt um das Ansehen, um den Augenblick. Er will einen Augenblick haben. Wer sehnt sich nicht danach? Insbesondere nach 20 Jahren bitterer Trennung. Er will mit all dem Theater, diesem Affentheater, diesem Kameltheater, einen Augenblick, ein Antlitz mit ihm bekommen. Darum steht im Hebräischen, geht vor seinem Antlitz des Esav. Er sagt ihm, ja, gebt ihm das alles. Geht vor ihm, vor seinem Antlitz und vor meinem Antlitz, ist die Dualität des Antlitzes da, und lasst einen Spalt, einen Abstand zwischen einer Herde und dem anderen. Das heißt, zwischen dem Materiellen muss der Revach, und Revach heißt zugleich Ruach im Hebräischen, der Geist. Er möchte, dass der Geist, das ist das Besondere im Hebräischen an der Tiefe der Sprache, und belasst einen Geist, ein Abstand zwischen einer Herde und dem anderen, was in 17 bedeutet, fokussiert nicht nur das Materielle, die tollen Schafe und die tollen Hammel. Das ist nicht die Idee, sondern bringt den Geist des Ansehens. Tretet hinüber vor meinem Antlitz und vor seinem Antlitz und belasst einen Geist zwischen einer Erde und der anderen. Der Geist des Ansehens, das ist die Idee dahinter in Ivru Lefanav. Das sind drei zentrale Worte in 17. Erstens Ivru, Hebräer, geht hinüber, überwindet den Schatten, den er repräsentiert für mich, und ich überwinde den Schatten, den ich für ihn repräsentiere. Das sind Worte, die tiefe psychologische Ängste und ein Trauma verkünden. Geht hinüber, dadurch ist das Wort Hebräer entstanden, geht hinüber geht zu ihm hinüber vor meinem Antlitz, in dem ihr mich ja seht und ihn seht, habt Ansehen vor mir und vor ihm und baut Geist ein. Revach ist der Abstand, aber streng genommen baut ein Geist der Versöhnung und der Begegnung und des Augenblicks zwischen uns beiden ein. Das verrät er durch die Wortwahl. Es geht nicht um Tiere. Tiere kann er sich selbst besorgen, der Esav, er ist steinreich. Aber er will, unbekümmert wie er ist, unser wachsender Freund Jakob, dass ein Geist des Ansehens entsteht. Und nun befiehlt er dem ersten Gesandten, sprich dem ersten Knecht, wenn dich Esav trifft, und er ist voller Angst noch und fragt, wem gehörst du und wohin gehst du und wem ist das, dem das gehört, dann wirst du sagen, in 19, er ist voller Angst, bereite die Knechte vor auf die Fragen, es gehört dem Jakob, deinem Knecht, der macht sich wieder klein zum x-ten Mal, dein Knecht Jakob, eine Hinlegung, eine Darnahung ist es, die dir gesandt ist, er sendet seine Seele mittels der Tiere, meinem Herrn, schon wieder mein Herrn Esav, und er ist auch hinter uns her. Auch das Wort Begamu Achareinu, er ist hinter uns. Achareinu hat auch wieder dieses Wort Acher Michael. Er ist ein anderer geworden. Begamu Achareinu hat im Hebräischen wieder die Bedeutung von Freund verspäten. Hinter uns heißt auch Acher. Der andere ist im Hebräischen der Acher. Und zugleich der hinter mir Stehende, weil der andere oft derjenige ist, der hinter mir steht und auf meine Versöhnung wartet. Das heißt, in 19 können Sie übersetzen, wo du sprichst zu deinem Knecht Jakob, eine Darnähung, eine, wirklich können Sie auch übersetzen, Mincha, eine Beruhigung, noch eine Alternative, eine Ruhegabe, damit wir endlich zur Ruhe kommen, wir beiden Kampfhähne, ist sie dir zugesandt, meine Seele ist auf Sendung zu dir, meinem Herrn, Esav, und zugleich ist auch er ein anderer geworden, geandert wieder, Michael. Ist das nicht schön? Brillant? Und er ist ein anderer geworden. Er ist nicht nur hinter uns, hinter den Gaben, sondern tiefenpsychologisch und philologisch gesprochen, liebe Freunde. Ist die Bibel falsch übersetzt? Ja, sie ist falsch, weil inkorrekt übersetzt. Und Behinegamhu Achareinu, in der Tat ist er ein anderer, ein geanderterer. Ein geanderter. Ein geanderter. Ein geanderter. Das heißt, er hat sich verändert, will er sagen. Ich habe mich verändert. Er kann es nicht direkt aussprechen, weil er noch viel zu gehemmt ist. Aber er will im Grunde seinem Bruder sagen, du Bruder, ich habe mich verändert, weil Gott mich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Ich muss mich noch verstecken hinter Ziegen und Schafen. Aber ich kann dir sagen, du bist ein völlig anderer Jakob, feststellen. Und ich hoffe auch in dir einen anderen Esav zu sehen. 20. Und er befiehlt auch dem zweiten, er ist voller Angst, auch dem zweiten und dem dritten, wieder die Zahl 3, die Transformation. Dem dritten Knecht, sag ihm das bitte, alle, die dahin, alle, die zu dir kommen, das ist, dass ihr zum Esau sprechen werdet. Wenn ihr, Bemotzach, wenn ihr ihn findet, das Satz 20 am Ende ist auch wichtig, das sprecht ihr zu Esau, Bemotzach, Achemoto, wenn ihr ihn erreicht, wenn ihr ihn endlich im Herzen erreicht, nicht nur technisch äußerlich in 20, wenn ihr ihn findet, sondern wenn ihr ihn erreicht, erreicht ihn doch bitte, er ringt danach. Bitte sprecht doch mit ihm, ich möchte, dass ihr ihn erreicht und ihm sagt, wie Jakob sich geändert hat. Wichtig ist auch in 20 der Satz Lemor Kadabarase Tedabrune Lesave Moza Achemoto. Am Ende von 20 heißt es: Nach diesem Anliegen sprecht diese Worte zu Esav, wenn ihr ihn erreicht, wenn ihr ihn findet. Kadavar, das wissen Sie aus anderen Sendungen, da war es nicht nur einfach nach diesem Thema, nach diesem Sinn, sondern nach diesem brennenden Anliegen können Sie schreiben. Das Wort Davar, Logos, wie im Johannesprolog, bedeutet ein Anliegen, ein tiefes Anliegen aus meinem Herzen, nach meinem Anliegen, das sich äußerlich dokumentiert, sprecht bitte zu ihm und sagt ihm, ich sehne mich nach dem Bruder in dir. Hinter dem vielen Theater, das ich da mache, ist die Sehnsucht nach Brüderlichkeit da. Ich möchte endlich den Bruder wiedersehen. Nach 20 Jahren, 20 übrigens auch, die Zahl der Spaltung, Zweiheit ist vorbei. Nach dem vielen Theater. 21, und ihr sprecht weiterhin zu meinem Knecht, und ihr sprecht weiterhin und sagt, mein Knecht Jakob ist hinter uns wieder Achareinu. Er ist wieder ein Geanderter, zum dritten Mal. Achten Sie auf die Feinheiten der hebräischen Sprache. Und ihr sprecht, auch ist Jakob wieder. Jakob, der Fersenhalter, dein Knecht ist, sage ich, ein Geanderter. Denn er sagte, ich möchte, und das ist ganz wichtig in 21, ich möchte bedecken sein Antlitz mit der Darnahrung. Die geht auch, so wie er gehen möchte, vor seinem Antlitz. In 21 ist äußerst wichtig, dass das Wort Antlitz nicht weniger als 1, 2, 4 Mal vorkommt. 4 Mal gebündelt. Das ist eine psychische Selbstoffenbarung ohne Gleichen. Fanav, Fanav, Fanai, Fanav und Fanai. 4 Mal schreit Jakob. Psychotraumatologisch und ärztlich diagnostiziert gesprochen. Du schau mir doch in die Augen. Ich möchte dein Antlitz bedecken. All das, was war, bedecken. Mit der Darnahrung. Ich will gar das ganz anderes erreichen. Ich will ja gar nicht dich überschütten mit den Ziegen. Die kannst du selbst besorgen. Die dir zugehen. Ich will dich erreichen. Vor deinem Antlitz treten. Und wir achrechen und als Geanderter wieder in 21. Als Geanderter dich anschauen. Michael, Deutschland, Österreich, Schweiz, aufwachen. Aufwachen. Dich anschauen mit meinem Antlitz, beziehungsweise dein Antlitz anschauen, vielleicht wirst du mein Antlitz erheben. Es geht nichts weiter als um den Augenblick. Der Augenblick, der heilt. Danach schreit er hinter dem Theater. Kann es aber nicht anders ausdrücken. Die Bibel sagt, geben wir ihm Raum, damit wir lernen. Wir brauchen das heute 26 nicht mehr 1000 Tiere. Wenn ich mich mit Michael oder mit, weiß ich, mit Angela Merkel oder mit Friedrich Merz überwerfe, dann werde ich sprechen, mein Herz öffnen und meinen Augenblick wagen oder mit XY. 22 ist auch wichtig, wieder hinübergehen. Die Darnahrung ging hinüber vor seinem Antlitz, als könnte sie selbst gehen. Und er bleibt in der Nacht alleine im Kampf mit dem eigenen Feind in sich, in dem Lager. Er ist noch in dem gespaltenen Lager. Er kämpft im Lager, damit er sich vom inneren Feind befreit, bevor er dem scheinbaren äußeren Feind begegnet. 22 ist wichtig, die Darnahrung ging vor seinem Antlitz vorbei. Das heißt, als könnte sie selbst gehen. Sie ging hinüber auf die andere Seite der Versöhnung nach dem Kampf. Auf die Seite der Versöhnung geht sie vor seinem Antlitz. Er hat sein Antlitz hineingelegt, damit er dem Antlitz des anderen begegnet. Jetzt kommt es zum Kampf. Er bleibt in der Nacht und in der Nacht steht er auf. Er richtet sich. Er richtet sich in der Nacht, er, und er nimmt seine beiden Frauen. Er ist wieder in der Zwei. Und die beiden Kinder, die er hat, er spaltet alles, weil ja, avoret ma, avare ja bock. Und er geht hinüber. Er geht jetzt den Kampf, er geht jetzt hinüber, ist im Prozess des Hinübergehens über den Übergang am Jabok. Achten Sie auf die Formulierung in 23. Weil ja, avor, er geht hinüber, den Übergang an der Staubstelle. Er geht hinüber, den Übergang der Staubstelle. Die Bibel betont ausdrücklich diesen Übergang, in dem er sich befindet. Es ist ein Wechsel. Der Übergang, er geht hinüber, über seinen Schatten hinaus, über sein Feindbild, den Übergang an der Furt des Jabok. Furt kennen Sie ja von Ochsenfurt, Schweinfurt, Frankfurt. Auch Furten gibt es in deutschen Landen, an denen Tiere überführt wurden. So überführt er auch Tiere, seine eigenen Tiere, die behält, über die Furt, um das Land Israel zu betreten. Dann steht in 24, weil Jekachem, er nimmt sie und überträgt sie wieder, überführt sie wieder über den Fluss, über den Jabok und nochmal überführt er die, alles, was er hat. Und das bedeutet, alles, was er hat, bedeutet natürlich sein Inneres. Alles, was ihm war in Vers 24, bedeutet insbesondere seine Seele, überführt er, überträgt er auf die andere Seite der Versöhnung und der Heilung. Und dann Vers 28, bei Jivater Jakob Levadon, Michael hat mich gefragt, was bedeutet das? Er bleibt nun mit sich selbst, mit seinem inneren Kern allein. Er bleibt mit seinem inneren Kern, nachdem er alles hinübergebracht hat und sich nicht mehr an der Materialität klammert, Michael, bleibt er mit sich, mit Jakob, mit seiner ureigenen Seele, die noch gespalten ist. Und plötzlich war Jehovah weg. Es staubte ein Mann mit ihm bis zum Aufgang des Morgenlichts. Das heißt, und dieses Awak hat mit Jabok sehr viel zu tun. Das heißt, er staubte, er kämpfte plötzlich mit einem Mann, den wir gar nicht kennen, der mit ihm kämpfte, er blieb mit ihm alleine. Er musste in dieses Alleinsein kommen, aus der Gemeinsamkeit in die Alleinsamkeit kommen, Michael. Er blieb alleine, ohne die Frauen und ohne das Vieh, endlich allein mit Gott und sich selbst, um diesen Kampf alleine durchzuführen, denn der größte Feind ist ich selbst. Den kann ich nur alleine bekämpfen, ohne Menschen mit mir herum. Denn der Kampf ist ja in mir auszutragen, nicht um mich herum. Esau will ihn gar nicht töten. Und damit er entspannt Esau begegnet, muss er den Kampf in sich selbst mit einem Mann, dem Mann in sich selbst natürlich, austragen. Bis zum Aufgang, bis zum Aufstieg, bis zu ihm ein neues Bewusstsein aufsteigt, bis zum Aufsteigen der Morgenschwärze wirklich. Und dann passiert etwas Gewaltiges in 26. Er sah, der Engel, der Bote, dass er ihn nicht übermochte und er berührte ihn an der Hüfte, am Übergangsgelenk zwischen Oberkörper und Unterkörper und der Oberschenkel, der oberste Teil des, die eingespannte Kugel am Oberschenkel steckte fest. Die Wendekugel, das Wendegelenk am Oberschenkel steckte fest und konnte sich nicht mehr bewegen, weil dort hineinschlug der Mann Gottes. Beheavkoimo, während er mit ihm kämpfte, während er mit ihm staubte und focht. Das heißt, es kam zu einem physischen Kampf, der symbolisch steht für den inneren Kampf der Überwindung des inneren Feindes, Michael. In 27 kommt es nun zu einem Gespräch. Das heißt, der Bote sagt ihm, die Menschen werden bewusst nicht genannt, damit die Spannung gesteigert wird, wer was sagt, aber es ist gemeint, entsende mich. Der Bote muss ihm sagen, bitte entlasse mich, ich bin nur für die Nacht gekommen, um dich zu zwingen, dein inneres Feindbild zu korrigieren. Denn Allah stieg auf, das Aufsteigen ist wichtig. Die Morgenschwärze ist aufgestiegen. Und Jakob sagt ihm nun endlich als Mann geworden, ich werde dich nicht entsenden, es sei denn, du segnest mich. Was bedeutet das hier? Es geht darum, Jakob in diesem kurzen Dialog spürt, ich kann heute Segen mir erringen, Michael, das ist der Punkt. Hat er noch vor 20 Jahren den Segen sich erschlichen, erringt er sich jetzt den Segen. Damals hat er sich den Segen erschlichen durch die falschen Kleider, die er trug, weil seine Mutter ihn manipuliert hat. Jetzt sagt er sich, das ist vorbei. Ich erringe mich, Errungenschaft. Ich erringe mir den Segen und ich werde dich nicht entlassen, sagt er ihm. Ich werde dich nicht entsenden, bevor du mich segnest, damit ich der Welt und mir zeigen kann, dass ich den alten Segen, um den mich ja mein Bruder neidet wie die Pest, heute mir erringe, ohne ihn mir zu erschleichen über meine Frau Mutter Rivka, die schon längst im Himmel ist. Und er sagt ihm dann in 28, der Mann spricht zu ihm, Jakob spricht weiter zu ihm und sagt ihm, wie heißt du? Und er sagt ihm Jakob, und die Frage, die Michael stellt, ist, warum stellt er ihm überhaupt diese Frage? Das weiß doch der Engel. Damit er ausspricht, ich bin noch der Fersenhalter. Was ist dein Name? Was ist deine Positionierung im Leben? Denn er muss ja umbenannt werden, damit diese neue Formalisierung seine innere Identität widerspiegelt. Er sagt ihm, ich bin Jakob, ich bin noch der Fersenhalter. Nicht, weil der Mann, der als Engel bot, als Engel Gottes oder als, in der Regel als Engel Gottes dargestellt wird. Manche sagen auch, das war der sogenannte Negativengel Esaus. Ich sage, es war der Engel Gottes, der ihn verwandeln will, den Jakob zu einem gestandenen Israeliten, der fähig ist, seine inneren Feindbilder zu bekämpfen, zu transformieren. Und er sagt ihm, noch heiße ich Jakob, noch bin ich der Fersenhalter, so hat mich mein Vater genannt und meine Mutter. Und darum sagt er mir jetzt in 29, der Mann Gottes, du wirst nicht mehr genannt, gerufen, Jakob, denn dein Name ist heute Israel, der Streiter Gottes. Ganz wichtig, ich bin in Israel. Und ich bin ein Israelit und im Herzen ist Pinchas Eliaudek auch ein Israelit. Israelit bedeutet in beiden Richtungen der Kämpfer Gottes. Ich bin ein Kämpfer für Gott. Und Gott ist ein Kämpfer für mich, nachdem wird der Staat Israel genannt. Israel heißt nicht Judäa, das ganze Land, oder Hebräerland, Hebraismus, sondern Israel, weil der Kampf uns innewohnt seit jener Nacht am staubigen Fleck Jakob. Denn du hast gekämpft mit Gott und mit Menschen, zum Beispiel mit Edom und mit Laban, und du hast übermocht. Das heißt, die 29 sagt ihm Gott in Gestalt des Mannes, des Engels, der seine Männlichkeit herbeitrotzt, herbeiringt. Du hast gekämpft und du hast übermocht, sogar mit Gott. Du musst auch mit Gott kämpfen, darum heißt du ja Israel und nicht, der Nachtkämpfer. Israel Laila, du bist der Kämpfer Gottes. El heißt Gott und Israel ist Kämpfer. Du darfst mit Gott konstruktiv, versteht sich, kämpfen, denn dadurch wird deine Manneskraft geschult, die deine Mutter dir entzogen hat und dein Vater. Du wurdest verhätschelt, mein Lieber. Jetzt wirst du verwandelt in einen großen Mann Gottes und du konntest mit Laban kämpfen und nun auch mit dem Freund, dem Bruder, der dir bevorsteht. Aber zunächst musst du den inneren Feind, das innere Bild von ihm bekämpfen, indem du dir sagst, er will dich gar nicht töten. Er will nur, dass du ein Mann wirst, der ihm ebenbürtig begegnet. Ebenbürtig begegnet in deiner Größe, die dir innewohnt. Er muss dich als Verwandelten, wir sehen noch immer in Vers 29, als Verwandelten erleben, der gar nicht erpicht ist auf die Äußerlichkeiten. Deswegen gib ihm ruhig die Schafe und die Tiere, die brauchst du ja gar nicht. Die willst du ja gar nicht. Gib ihm alles zurück, was er damals so beneidet hat. Warum bekommt mein Bruder Jakob in 26, 27 die viele Materialität und du zeigst ihm jetzt, dass du keinen Wert darauf legst, weil deine wahre Materialität die Spiritualität ist. Der innere Kampf ist ja ein spiritueller Vorgang. Du erkämpfst dir, und da denke ich an Goethe im fünften Akt in Faust 2, bitte schreiben Sie das auf. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erringen muss. Ich liebe Faust, habe ich gelernt, Faust 2. Bitte schlagen Sie auf im Internet. Fünfter Akt, Teil 2, kurz vor dem Heimgang des Faust. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben. Liebe Mächte, Dr. Angela und lieber Frieda, meine Freunde unter anderem. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich und nächtlich aus Israel, Shalom, sie erringen muss. Und dann fragt Jakob, ängstlich, wer noch ist, er fragt ihm, sag mal, wie heißt du? Sag mir doch, preis mir doch kund, wie du heißt. Und er sagt mir, wozu fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnet ihn. Jakob will mit der Gegenfrage eine Gleichberechtigkeit herstellen, die nicht existiert. Er ist sofort verunsichert und muss sofort klären, wer ist denn das, der mit mir spricht. Und er sagt, das brauchst du gar nicht. Das, was ich dir aufgetragen habe, reicht völlig. Du brauchst dich nicht an Äußerlichkeiten klammern. Halte fest an dem, was ich dir mitgeteilt habe durch die Errungenschaft in der Nacht. Bitte frage mich nicht. Du musst du mich fragen, das ist nicht richtig und nicht wichtig. Du hast Fragen zu beantworten, aber mir nicht Fragen zu stellen. Er ist noch dieser unsichere Mensch, der Sicherheit haben will, wo Sicherheit nicht nötig sind. Und er sagt ihm dann, warum fragst du mehr? Und daraufhin segnet er ihn, wonach er sich so gesehnt hat. Er bekommt jetzt den Segen durch Errungenschaft, Michael. Ein Glanz unserer heutigen Sendung am 8. Juli im Sommer Israels. Er segnet ihn dort und das Wort Scham und Schem sind im Hebräischen auch gleichbedeutend. Der Name, warum fragst du mich nach meinem Namen? Name heißt Schem und der Ort dort heißt Scham. Das ist, der Name entsteht durch das, was ich an einem bestimmten Ort erlebe. Notieren Sie, Michael wird das brillant protokollieren, computermäßig in 30. Weil Yevarechoto Scham, weil Shalma Schmo, Schmo, Schmi, Scham, Schmo, Schmi, Shimcha, Scham. Name entsteht durch das, was ich an einem konkreten Ort erlebe. Und Jakob war der Fersenhalter seiner Zeit, weil er an der Ferse seines Bruders festhielt. Wissen Sie aus der Geburt 25, 26 von Jakob? Er wollte als Erster hervorkommen. Und er kam nicht als Erster hervor. Der Erstgeborene war Esav. Aber er wollte an ihm festhalten, von hinten festhalten. Und dann wurde ob dieses dortigen Ereignisses Jakob genannt. Jetzt geschieht etwas anderes, Michael. Er kämpft in der nackten Nacht und bekommt den Namen Scham. Der zu Israel wird. Dort am Ort wird der Scham neu geprägt. Am Ort des Kampfes, des Staubes wird er neu geboren und gesegnet, was er ja damals durch Erschleichung bekommen hat. Damals durch Erschleichung, heute durch Erringung. Schauen Sie, wie schön ich deutsche Sprache immer noch gut sein kann. Ich sei ein gut deutscher Mann. Bitte schreib auf Michael. Damals wurde der Segen in 26, 27 erschlichen. Jetzt wird der Segen errungen. Damals war es eine Erschleichung, jetzt eine Errungenschaft. Und darauf hat er gewartet. 31. Weil Jakob Schem Makom und er selbst geht weiter. Er nennt den Ort Schem, den Namen des Ortes auch anders. Peniel, Antlitz Gottes, denn er hat ja das Antlitzthema immer noch in sich. Jetzt wird er zu einem Mann. Jetzt wächst alles in ihm, zwischen seinen Beinen und überall und insbesondere im Herzen. Jetzt wird er ein bayerisches Mannsbild. Ein bayerisch-israelisches Mannsbild. Und er ruft Jakob den Namen des Ortes Peniel, Antlitz Gottes, denn ich habe Gott gesehen, Antlitz zu Antlitz und meine Seele wurde gerettet, meine Seele wurde befreit. Warum? Weil er sagt, ich habe ja das Antlitz Gottes gesehen durch diesen Mann, der nicht näher bezeichnet wird. Die jüdische Tradition sagt, es war ein Engel Gottes, der mit ihm seine innere Schattenseite in Licht überwunden hat. Und Jakob macht gut jüdisch, wie seine Vorväter Avraham und Yitzhak. Er gibt dem Ort, dem Makom, einen Schem. Und dieser Shem entspricht seinem Namen selbst, den er neu bekommen hat. Loikare Shimcha. Dein Name wird nicht mehr derjenige sein, der bislang war, weil du ein Wesenwandel erlebt hast. Und dein Name wird sein Yisrael. Und darum kann er nicht anders als sofort in die Tat übergehen und diese Antlitzigkeit, die er erlebt hat, sofort dokumentieren, damit jeder weiß, an diesem Ort habe ich meinen Gott Antlitz ins Auge geschaut, Patina Zellnafsch, und meine Seele wurde erlöst. Das heißt, ich bin nicht tödlich umgefallen, was ich ursprünglich dachte. Und ich werde auch nicht tödlich umfallen, wenn ich am nächsten Morgen, anderen Morgens meinen Bruder begegne. Der wird überhaupt nicht ein Schwert gegen mich zücken. Das heißt, die Panik ist mein größter Feind, schreiben Sie. Die Panik ist mein größter Feind. Franklin Delano Roosevelt, sagte mein Vater, hat 1933 gesagt, you have nothing to fear but fear itself. Gott sei Dank darf ich auch sehr gebildet sein in anderen Sprachen. You have nothing to fear but fear itself, Michael, für die Leute, die kein Englisch können. Ihr habt nie vor nichts Angst zu haben, als vor der Angst selbst. Der große Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1933 bei seiner Wiederwahl, Franklin Delano Roosevelt, sagte, you have nothing to fear but fear itself. Finden Sie die Rede komplett im Internet, damit die Amerikaner überwältigt in der Krise der 30er Jahre in Amerika. Du hast vor nichts dich zu fürchten, als vor der Angst selbst, als vor der Furcht selbst. Die Angst macht dich kaputt. Die Angst ruiniert dich, die Juden stinken. Die Juden scheißen ins Gesicht. Die Juden sind Verbrecher, schänden blonde Mädchen, Drittes Reich. Die Angst hat die Leute verrückt gemacht. Juden machen gar nichts Böses. Die Schwulen sind gefährlich, da komme ich in Schwulitäten. Das ist krankes Denken. Hallo, aufwachen, Europa, aufwachen. Das kranke Denken macht uns eng, Angustia eng. Und unsere größten Feinde sind in unserem Inneren, die bekämpft werden müssen. 32. Und die Sonne, fragt Michael, erschien ihm am nächsten Morgen. Schreiben Sie auf, weil Israchlo, die Sonne erstrahlte ihm. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Und Shemesh heißt übrigens im Hebräischen Shamash, die Dienende, schreiben Sie auch alternativ, Michael, fürs Protokoll, dass die Sonne, der Sonne riecht wirklich, der Sonne, der Sonnenhafte, der Sonnendiener. Shemesh, Sonne heißt im Hebräischen der Diener, weil sie uns dient, sie, sprich er uns dient. Die Sonne strahlte ihm nach dieser Nacht des Nahkampfes, nach der Nacht des Nahkampfes strahlte ihm die innere Sonne und die äußere, die Dienende. Das Licht dient ihm, nachdem er sich das Licht errungen hat. Das Licht dient ihm, nachdem er sich das Licht errungen hat durch die Begegnung mit dem inneren Feind. Während er hinüberging, wiederum hinübergehen, immer wieder, während er hinübergehen an den Platz Penuel, Antlitz Gottes, und er hinkt auf seiner Hüfte. Warum hinken, hat mich Michael gefragt, weil das ausdrücken soll, wie sehr sein Gang von Gott abhängig ist. Die Hüftader, die belastet wurde, ist ja der Übergang von Oberkörper zu Unterkörper. Das heißt, von unserem Kopf, von unserem Denken und Fühlen müssen wir übergehen in die Tat. Und dieser Bereich hat ja bei ihm nicht funktioniert. Er war immer nur im Kopf und im Gefühl. Und der Übergang zur Tat hat ihm ja gefehlt. Er war nicht ein Mann des Tuns, er war ein Mann des Betens und Meditierens. Und nun ist diese Übergangsstelle, in der der Engel, der Mann Gottes, schlug, belastet. Und er hinkt, damit er weiß, an dieser Stelle, an der der Übergang erfolgt vom Kopfbereich, in dem nur gedacht und gefühlt wird, vom Oberkörper zum Unterkörper, war belastet. Und er muss bei jedem Gang sich bewusst machen, ich gehe, aber ich bin gezeichnet, ich bin ausgezeichnet, ich bin durchgezeichnet durch diesen Kampf, damit ich weiß, meine Bewegung kommt von Gott. Und ich werde mich erinnern, wie sehr ich in der Nacht gekämpft habe. Manche Rabbiner sagen zu 32, dass die Sonne ihn nach diesem Hinken geheilt hat, im Laufe des Strahlens der inneren Sonne, des inneren Sonnerichs, hat er auf einmal eine Heilung erlebt und musste nach einer vorübergehenden Phase des Hinkens, nachdem er das Bild des Abhängigseins von Gott verinnerlicht hat, nicht mehr hinken. Manche sagen, er blieb ein Hinkender und musste sich daran erinnern, es hat mich einen Preis gekostet. Ich bin zwar ausgezeichnet, jetzt der große Stammvater, ein Mann des Kämpfens und nicht des Zweifelns, ein Mann des Tuns und nicht nur des Denkens, aber es hat einen Preis, nämlich, dass ich mir bei jedem Gang bewusst mache, dass der Gang durch Gott entsteht. 33, das große Finale, Crescendo, daher bedingt durch dieses gerichtet, werden die Kinder Israels. Israels, wir sind jetzt die Kinder Israels genannt. Wir sind alle nun auf einmal Kinder Israels, Israels, die Söhne dieses Mannes, werden diese Spannader, die auf dem Oberschenkel ist, bis zum heutigen Tag, an dem der Mensch, der die Geschichte liest, nicht lesen, denn dort hat er, der Mann Gottes, geschlagen, berührt die Gidanasche, die Spannader. Jetzt will ich noch etwas Tiefes dazu sagen. Die Kinder Israels werden nicht essen, heißt, sie werden es nicht vereinnahmen. Es geht darum, dass etwas nicht gegessen wird, damit es nicht zur Alltäglichkeit degeneriert, Michael und die anderen Freunde. Es geht darum, die Degenerierung zu vermeiden in die Alltäglichkeit. Wir dürfen, das muss ein Metzger heute beachten, weltweit, es darf diese besondere Spannader bei Ochsen nicht gegessen werden. Die muss besonders berücksichtigt werden in der Hüfte der Säugetiere. Und das Wort dazu heißt Gidhanasche, das will ich Ihnen auch erklären. Gidhanasche, G-I-D-H-A-N-A-S-C-H-E. Gidhanasche ist die Spannader, Dr. Angela ist Urologin. Shalom, Dr. Angela, Renate Rechavia. Auch dich spreche ich an. Diese Spannader ist wörtlich, philologisch unser Thema, wörtlich das zu sagende, das dem Vergessen entgegensteht. Die etymologische Bedeutung heißt Gid ist die Spannader, wörtlich die Spannader, und Nasche ist die Spannader der Hüfte. Die Spannader der Hüfte ist die Anatomie, aber dahinter steckt die Tiefe, das, was zu sagen ist, damit etwas nicht in Vergessenheit gerät. Weil Gid von Lea Gid kommt und Nasche von Lenasche kommt. Vergessen sind zwei althebräische Worte. Und die Bibel will uns in der Tiefe sagen, lieber Michael, liebe Freunde, dass dieses Nicht-Essen, dieses Nicht-Routiniert-Sein, bedeutet, dass wir uns erinnern, dass wir etwas sagen müssen über das Nicht-Essen, über das Herausschneiden dieses Körperteils, das uns daran hindern soll, nicht zu vergessen, welchen Preis unser Volk bezahlt hat durch die Nacht am Jabok. Jeder Metzger weiß, er muss diese Spannader, so dünn sie ist, herausschneiden. Die darf nicht bleiben, sonst ist das Tier unkoscher. Ein Tier wird unkoscher, wenn diese Spannader, die natürlich ein Veterinärarzt und ein Metzger sofort kennt, herausgenommen werden. Und in der Tiefe bedeutet es, dieses Sagen gegen das Vergessen, Michael, Sagen gegen das Vergessen, Gid von Lea Gid und Nasche von Lenasche, muss herausgenommen werden, damit wir nicht vergessen, wir sind ein Volk des Erinnerns. Amar Zikaron, welchen Preis unser Vater in der Nacht, in der Dunkelheit, in der Abwesenheit des Egos, des Bewusstseins bezahlte, damit er der Israelit, der Kämpfer und Protagonist Gottes wird. Und diese Spannung befindet sich auf dem Oberschenkel, auf dem Bereich, was ich Ihnen sagte, zwischen Oberkörper und Unterkörper, zwischen Denkarbeit und Werkarbeit. Bis zum heutigen Tag. Das heißt, wir müssen uns dann erinnern, beim Tier natürlich nicht, beim Menschen, wir essen ja keine Menschen, damit wir wissen, beim Tier, ach, das essen wir deshalb nicht, weil wir uns erinnern an unseren Stammvater Jakob, der in der Nacht gekämpft hat, errungen hat, diesen neuen Segen, diesen neuen Namen, dieses neue Bewusstsein. Und jetzt noch etwas. Kinagabe kafi recho Jakob begidan Hashem. Denn der Mann Gottes, der Verwandler, hat dort berührt. Wörtlich heißt Nagar auch belastet, bedrängt. Er hat ihn dort bedrängt. Er hat dort hineingeschlagen mit Absicht. Er hat ihn ja auch in den Kopf schlagen können. Er hat ihn dort bedrängt, wörtlich, am oberen Teil des Oberschenkels, Grenzbereich Hüfte, den Jakob, an der sogenannten Spannader, damit wir wissen, aha, Bewusstwerdung ist wichtig, dass wir ein Volk der Errungenschaft selbst werden. Es ist eine Errungenschaft, die unser Vater in der Nacht erleistet hat. Michael fragt zusätzlich, warum der Name Jakob wieder genannt wird. Er heißt ja hier wiederum einerseits Israel, achten Sie in 33, die Kinder Israels, ich bin ein Israelit. Die meisten Gemeinden Europas heißen ja israelitische Kultusgemeinde. Und hier wird sofort davon gesprochen, dass wir alle Kinder Israels sind. So schnell geht das. Obwohl er später erst in 35 nochmal zurückkehren muss, um dort sein altes Gelübde zu erfüllen. Aber er wird sofort genannt Kinder Israels, nicht die Kinder Gads, nach den anderen Stämmen. Sondern nach ihm, Jakob, bevor er die Stämme offiziell einsetzt, sind wir seine Kinder. Aber er wird zugleich genannt der Mensch, in den der Engel hineinschlug, der Mensch, der Jakob heißt. Diese Polarität wird ihn ein Leben lang begleiten. Polarität, manchmal ist es eine Dualität, manchmal ist es stärker eine Polarität, damit er sich dieses fortwährenden Kampfes, Michael, ständig bewusst wird. Es ist nicht mit der einen Nacht getan. Der Prozess der Verwandlung, des Kämpferseins muss ein Leben lang praktiziert werden, perpetuiert werden. Es ist nicht nur mit der Nacht getan. Jetzt hast du es getan, jetzt vergiss es und geh zur Tagesordnung über und bleib wieder das Muttersöhnchen. Die Gefahr des Rückfalls ist einfach zu groß, wie bei Alkoholikern und anderen Menschen, die ich Gott sei Dank gelobt therapieren darf, auch hier in Israel. Die Rückfallgefahr in die Mentalität, die ihn ja so lange geprägt hat, bis er nach Haran ging. Da war er schon 25, 30. Diese Mentalität ist rückfallgefährdend. Und darum sagt ihm Gott auch in der späteren Prophetie, der Neviim, der Prophet, kommt es immer wieder vor, dass im gleichen Kapitel Jakob genannt wird, der alte Fersenhalter, und Israel, der Streiter Gottes, weil wir auch als das Kollektiv, ich auch, achten muss, bin ich in Jakob oder bin ich in Israel? Wo stecke ich? Was habe ich zu tun? Bin ich noch Jakob oder bin ich schon Israel? Und selbst wenn ich schon Israel bin, kann ich das noch weitertreiben? Darf ich das fortsetzen, ein Kämpfer Gottes zu sein? Und Sie wissen, wie hochaktuell, 78 Jahre nach der Staatsgründung und nach Israel und nach den furchtbaren Exzessen des Landes, wir auch darauf achten müssen zu kämpfen. Und kämpfen bedeutet nicht wahllos alles kurz und klein schlagen. Bitte beachten Sie das am Finale unserer Sendung. Der Kampf war ja ein besonnener Kampf von Angesicht zu Angesicht am Peniel. Aufwachen, Europa! Am 8. Juli und später hören Sie die Sendung bitte öfter noch. Angela aus Heidelberg. Angela Heidelberg, Shalom. Meine Glanzschülerin, die immer mehr Hebräisch kann. Bitte, bitte. Und regulär in der Schweiz, oder? Der Peniel muss immer neu gewürdigt werden. Der Antlitzpunkt Gottes. Das heißt, es muss ständig ein Prozess der weiteren Entwicklung, der weiteren Errungenschaft Gottes erfolgen, Nämlich, ich muss weiter für Gott kämpfen und weiter ein Mann Gottes werden. Das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Jetzt will ich nur kurz schauen bei den Fragen, die er mir geschickt hat, was dann noch offen ist. Soweit ich mich erinnere, haben wir alles geklärt. Jakob haben wir geklärt. Machanaim haben wir auch geklärt. Warum 20 Jahre bei Laban? Genau. Und ja, er fragt noch etwas: Warum ist die Geburtsstunde Israels nicht in einem Segen, in einem tieferen Segen eingebunden? Warum ist es ein Kampf? Und ich will Ihnen sagen, der Kampf ist deshalb so wichtig, weil er zum Ausdruck bringen soll, dass es eine Errungenschaft ist. Die Errungenschaft ist wichtig. Das Gebet hat er ja schon lange Zeit durchgeführt. Das Gebet hat ja Jakob jahrelang praktiziert, hat Tag und Nacht praktiziert in den Zelten. Josheftam war ein Zeltmensch, hat die ganze Zeit gebetet, während sein Bruder das Wildbret jagt. Das brauchen wir nicht mehr, Michael. Jetzt ist die Zeit des Kampfes und Kampf ist genauso Gebet auf anderer Ebene. Es ist ein Kampf, der das Gebet darstellt. Darum muss der Kampf das Gebet ersetzen, das fromme Sprechen von Sprüchen. Das ist vorbei, das muss nicht sein. Das hat mich gerne gefragt. Die Verwandlung erfolgt durch das Handeln und durch die Vergabe des Namens, welcher ja ein heiliger Vorgang ist. Wenn ihm der Gott Israels einen neuen Namen gibt, ist das ja ein liturgischer Vorgang. Du wirst Israel heißen, das wird später ja wiederholt. Du bist Israel. Und er sagt ihm das später nochmal in 35 Genesis. Jetzt sage ich dir nochmal, du wirst Israel werden und die Kinder Israels werden so heißen. Und wir beten ja ständig zum Gott Israels. Und die Hüfte haben wir auch geklärt, das ist die Berührungsstelle zwischen oben und unten. Und die Sonne haben wir auch geklärt, weil sie ihm etwas zuspricht und die Polarität will ausdrücken, dass er in diesem Kampf bleiben muss. Er bleibt in diesem Kampf, weil er endgültig erkennen muss, dass sein Leben mit Kampf verbunden ist. Und dieser Kampf bedeutet, ich muss mir heute nicht mehr durch List und durch Heimlichkeiten meinen Segen erschleichen, sondern ich kann mir den Segen auch am helllichten Tag, nicht nur in der Nacht, in der einmaligen Weiheprozedur erringen. Und am nächsten Tag werden Sie sehen, es steht dann in 34, dass er ihm begegnet und es erfolgt völlig nonchalant. Weder will Esav ihn töten, noch beabsichtigt er ihn anzugiften. Im Gegenteil, das machen wir in einer späteren Sendung, so Gott will, wenn Michael zurück ist aus seiner Englandreise. Die beiden begegnen sich, umarmen sich, schauen sich in die Augen und es erfolgt alles andere. Der Lateiner sagt totaliter, aliter, alles andere als geplant und geängstigt. Esav mit seinen 400 Mann, ich will nur zeigen, schaue ich, wie potent ich bin. Er will ihn sich positionieren mit seinem Gehabe. Und Jakob zeigt ihm die Schafe und die Kamele. Und Esav sagt ihm, ich will weder deine Schafe noch deine Kamele, noch will ich anderen Reichtum. Das ist das viele Affentheater war nicht nötig. Das, was wirklich nötig war, liebe Freunde, war der Kampf am Jabbok, an der Staubstätte. Das war das größte Geschenk, Finale, lieber Michael, für dein brillantes Protokoll vor England. Das beste Geschenk, das Jakob dem Esav geben konnte, ist seine Verwandlung in der Nacht. Er präsentiert sich als ein verwandelter, als ein gereifter Mann, der Israel geworden ist, der von Gott den Namen bekommen hat. Das ist der größte Segen, den er bekommen hat. Mehr noch als der Segen, den sein Vater ihm gegeben hat bezüglich der Materialität, die er nicht braucht. Der größte Segen ist der von Gott in der Nacht, in der Dunkelheit und der Ausschaltung des Egos zugesprochene Segen. Du bist Israel und dein Volk wird nach dir genannt werden. Nach Israel, nicht mehr Jakob und nicht mehr, weiß ich, der Mutteranhängliche, du bist der Israel. Das strahlt er aus im Antlitz des anderen. Und das ist das größte Geschenk, das er seinem Bruder geben kann. Da sind die Ochsen und die Männer einfach lächerlich unbedeutsam. Die Ängste sind zerstoben und die Begegnung mit der Dualität des Begegnens ist passiert. Und das wird ihn kennzeichnen durch das Hinken, von dem die meisten Rabbiner sagen, dass es mit dem Sonnenbild, mit dem Licht der Sonne, des Dienenden verschwunden ist. Manche sagen, es bleibt. Aber er wird ein Kämpfer bleiben müssen und sein Kampf wird immer im Gebet passieren. Er wird immer wieder kämpfend beten. Denn Gebet will Gott nicht nur in der Stube haben, natürlich auch in der Stube. Wenn wir unsere Kämpfe haben, dürfen wir auch Pausen machen und in die Stuben gehen, in Magdeburg oder in Jerusalem, wo ich bin, oder Beit Harilit. Und dort uns zurückziehen, aber das Leben bleibt ein Kampf. Nicht immer mit Blutvergießen. Auch der Kampf des Lebens, Milchama, haben wir letztes Mal geklärt. Das Wort Lechem, Brot, bedeutet Milchama, das zu erkämpfende, das Brot des Alltags, das tägliche Brot ist. Lechem, haben wir letztes Mal gesagt, kannst du mich ja wiederholen im Protokoll. Das zu erstreitende ist das Brot des Lebens ist auch mit Kampf verbunden. Und wenn du mit deiner Ehefrau mal etwas erkämpfen, erstreiten, erringen musst, ist das auch ein Kampf mit Worten. Jakob muss sich das Thema immer wieder erstreiten in Gestalt von Israel. Und wenn er rückfallgefährdet ist, wird er in der Bibel oft genannt Jakob, damit er sich daran erinnert, Moment, ich darf nicht rückfällig werden. Und wenn ich leicht rückfällig werde, muss ich mich am Schopf wieder rausziehen, denn ich bin der Mann Gottes. Ich muss mich wieder emanzipieren aus meiner alten Mentalität. Das ist ein lebenslanger Prozess. Michael, nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben hat. Goethe, der ja ein Jude im Herzen hat, ja mit den Juden in der Frankfurter Szene des Ghettos, des Judenghettos oft gesprochen, es ist bekannt in Dichtung und Wahrheit. Der hat beim Juden viel gelernt. Kauft mehr beim Juden! Lernt beim Juden, Dr. Angela und Angela Heidelberg, lernt beim Juden! Er hat beim Juden gelernt. Das gibt er zu in Dichtung und Wahrheit, in seinem Lebenswerk. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erringen muss. Ich danke Gott für diese große Erfahrung heute mit Michael. Michael ist mein Glanzpartner. Wir erringen uns beide gemeinsam so viel durch unsere Sendungen. Und das ist eine meiner größten Errungenschaften, die Freundschaft seit 2,5 Jahren mit Michael Pinchas Eliyahu, dem Eiferer, den ich so benennen durfte. Und diese Errungenschaft macht den Menschen aus. Und wir sind, wie gesagt, das Volk des Erringens. Israel heißen wir. Und jeden Tag müssen wir uns diese Freiheit auch in innerisraelischen Konflikten, nicht nur im Kontext mit Arabern und Islamisten, auch im inneren Alltag, müssen wir jeden Tag unseren Namen neu erstreiten. Wenden Sie sich jederzeit an mich, bin erreichbar über Internet und über WhatsApp. Shalom aus dem folgenden Israel. Shalom Pinchas Eliyahu Michael.